Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Mit Klaus Bokatzky, guten Morgen und herzlich willkommen. Heute darf ich einen wirklich ganz besonderen Gast begrüßen. Ich kenne ihn nämlich schon länger aus dem Fahrstuhl unseres Berliner Funkhauses. Ein sehr höflicher, älterer Herr, der immer einen kleinen Rollkoffer aus Metall dabei hat. Rolf Kühn, ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns jetzt mal nicht im Fahrstuhl gegenüber stehen, sondern uns im Studio gegenüber sitzen.
Ja, auch die ganz große Freude liegt bei mir.
Was machen Sie denn immer hier im Funkhaus, wenn Sie dann den Fahrstuhl im vierten Stock verlassen haben?
Dann gehe ich nach links in das Studio Dresden und setze mich auch praktisch auf die gleiche Stelle, wo ich schon damals 1950 gesessen habe. Und kann bedenkenlos, laut, leise, in jedem Register, hoch oder tief, fabelhaft üben.
Und das machen wir weiter die nächste Stunde, laut und leise, hoch und tief, über das Leben von Rolf Kühn, dem Komponisten und Jazz-Klarinettisten, der schon mit Benny Goodman auf der Bühne gestanden hat. Stimmt es, Rolf Kühn, dass man Sie besser nicht vor 11 Uhr morgens anruft?
Gut, ich gebe es zu. Ich schlafe sehr gern lange. Und das ist so ein bisschen Luxus. Damals, als wir hier die Produktion machten im Hause, das ging ja 9.30 Uhr los, also für mich mitten in der Nacht und kam auch meistens zu spät. Aber den Luxus gönne ich mir. Ich gehe sehr spät ins Bett, nicht vor 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Und so hebt sich das ein bisschen wieder auf mit den Stunden, die man braucht. Und so 11:30, 12 ist legitim, finde ich.
Was bedeuten denn gleichzeitig Pünktlichkeit und Disziplin in Ihrem Leben? Als wir uns gestern Abend schon mal kurz getroffen haben, haben Sie dringend darauf hingewiesen, dass ich selbstverständlich doch auch pünktlich sein werde.
Ja, also Disziplin bezieht sich natürlich nicht unbedingt auf die Time Schedule, sondern Disziplin bedeutet für mich, ich muss diszipliniert üben, um sich weiterzubilden an diesem Instrument. Es ist ja kein Stillstand, um Gottes Willen. Das ist ja langweilig. Warum sollte ich die Sachen spielen, die ich 1956 gespielt habe? Und dann ist es eine ständige Weiterentwicklung. Man lernt das Instrument jeden Tag besser kennen.
Üben Sie wirklich jeden Tag noch mit 88 Jahren hier bei uns im Sender im vierten Stock?
Fast jeden Tag, wenn ich nicht gerade auf Tournee bin, ja.
Und wie viele Stunden?
Mindestens 2.
Warum sind Sie jetzt so seit ja fast 8 Jahrzehnten der Klarinette ja verfallen, zumindest treu geblieben, obwohl Ihr Vater hat Ihnen damals ja, als Sie ja kaum Jugendlicher waren, alle möglichen anderen Instrumente vorgeschlagen, Klavier, Saxophon, Trompete, Gitarre, Akkordeon. Warum hängen, kleben Sie so an der Klarinette?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja von der Hawaii-Gitarre bis zum Akkordeon und Schlagzeug und alles Mögliche probieren dürfen damals. Mein Vater war also ein sehr liebevoller Mann und meine Meinung änderte sich damals fast täglich. Dann sah ich ein Akkordeon, dann wollte ich ein Akkordeon haben, hat er mir gekauft. Übernächsten Tag vielleicht eine Hawaii-Gitarre, hat er mir auch gekauft.
Als Sie 12 alt waren, bekamen Sie die Klarinette.
Richtig. Na, ich habe sie immer mit einer jungen Dame verglichen. Die Stimmung der Klarinette als solche ist eigentlich sehr wechselhaft. Also manchmal ist sie gnädig und macht alles, was man möchte. Aber es gibt auch Zeiten, wo sie widerspenstig ist. Und da gilt es ja, die junge Dame ein bisschen zu brechen.
Strange Sunrise, das ist Rolf Kühn von Ihrer vorletzten CD Spotlights.
Richtig.
Mit wem haben Sie die zusammen aufgenommen?
Mit einer kroatischen Cellistin mit dem Namen Asja Vojčić. Und ich habe ein Experiment mit ihr gemacht. Ich habe ihr fabelhaftes Cello-Spiel ausgesetzt, als ob ich jetzt 12 Cellisten vor mir habe.
Der Berliner Philharmoniker.
Ja, mit denen ich damals auch mal arbeiten konnte. Und habe die junge Dame 12 Mal überspielt und jedes Mal muss sie was anders spielen, logischerweise. Und das, so ist die Aufnahme entstanden.
Gibt es eigentlich ein Schlüsselerlebnis, durch das Sie zum Jazz gefunden haben?
Ja, ein Schlüsselerlebnis gab es kurz nach dem Krieg. Es gab damals für die amerikanischen Truppen, die ja zuallererst Leipzig eingenommen haben, damals
die Stadt. April 1945, richtig. Bis sie dann im Juli die Stadt wieder freigeräumt haben für die Russen. Die
vollkommen richtig. Und es gab damals sogenannte, für die amerikanischen Soldaten wurden Platten hergestellt. Und da hörte ich meine allererste Benny Goodman-Platte, Halleluja. Und dann war es eigentlich um mich geschehen. Und es existierte eigentlich nur noch Benny Goodman und dieses eine Stück mit dem Namen Halleluja.
Könntest du das noch singen?
Nein. Das ist das Einzige, was ich wirklich ungern anbiete. Also selbst Benny Goodman würde es nicht erkennen, wenn ich es singen würde.
Auf jeden Fall haben Sie dann als Teenager direkt nach dem Krieg dann in Leipzig in der Big Band des Mitteldeutschen Rundfunks mitgespielt. Also unter lauter erwachsenen Musikern. War das jetzt mehr so, dass der junge, knapp 16-jährige Rolf Kühn davon Respekt eingeflößt wurde? Oder war da vielleicht auch so ein bisschen so lässige Arroganz?
Es war ein gegenseitiger Respekt vorhanden natürlich, also ältere Kollegen, gestandene Kollegen, die schon vor dem Krieg oder während des Krieges in Big Bands gespielt haben. Aber ich als Youngster habe natürlich also eine Menge dazugelernt. Und was ich dann später in Amerika, sprich jetzt in Big Bands zu spielen, das muss man erlernen, wenn man jetzt präzise Satzarbeit, wie Saxophonsätze oder Blechsätze exerzieren will und durchführen, das muss man echt lernen. Und das habe ich damals in dieser Zeit wirklich gelernt.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur der Jazz-Klarinettist Rolf Kühn, geboren 1929 in Köln, aber dann, ich glaube, noch als Baby nach Leipzig gezogen und da aufgewachsen. Was bedeutet Leipzig Ihnen heute?
Ich fand das Feeling für Musik generell, die Riesentradition, Gewandhausorchester, Thomaskirche, Bachs Arbeitsstätte damals.
Also Leipzig. Ja, nicht damals bei Ihnen Bach Arbeitsstätte.
Ja, natürlich.
So alt sind Sie da nun doch nicht.
Gut, wollen wir das korrigieren?
Nein, überhaupt nicht. Das war doch schön. Weiter.
Gut, bitte. Okay. Also die, eine wirklich gerade in Musikgeschichte eine sehr traditionsreiche Stadt, was man nicht von allen größeren Städten in diesem Land sagen kann. Also Leipzig ist schon was Besonderes.
Sie sind als Kind aber dann mit dem Zirkuswagen durchs Land gezogen.
Das war ein Kinderwunsch von mir, Akrobat zu werden, wie mein Vater.
Ihr Vater war Akrobat?
Er war Akrobat, er trat in Varietés auf mit seinem Bruder und er nahm mich also täglich mit zum Training in irgendeiner Turnhalle und da waren wir mindestens 5-6 Stunden jeden Tag, also meistens nach der Schule. Das war ein hartes Training, aber ich habe diesen Beruf natürlich geliebt. Also das war ja nichts Ungewöhnliches, ganz einfach Artistenkinder wachsen so auf. Beispiel Katharina Valente, die aus einer Artistenfamilie stammt. Die hat ihrer berühmten Mutter Maria Valente eigentlich als Kind die Bälle auf die Bühne geschmissen. Also die Mutter konnte auch den riesen Welterfolg von Katharina Valente zum Beispiel nicht vertragen. Da war also Eifersucht im Spiel zwischen den beiden Damen.
Zu Katharina Valente kommen wir gleich noch. Jetzt müssen wir aber erstmal zu ihrer Mutter kommen und nämlich zu einem sehr traurigen Aspekt ihrer Kindheit und Jugend. Ihre Mutter war Jüdin und sie waren demnach nach den fürchterlichen Nazi-Gesetzen Halbjude.
Ja.
Wie haben Sie das in Ihrer Kindheit und dann frühen Jugend, Ende des Krieges waren Sie 15, ein Dreivierteljahr alt, wie haben Sie das erlebt und erfahren?
Ich muss sagen, als kleiner Junge, also wir reden jetzt von der Volksschule, die ersten paar Jahre, habe ich eigentlich keinen Unterschied gespürt, auch keine Hänseleien von Seiten der Kinder oder von Seiten der Lehrerschaft. Eigentlich fast das Gegenteil. Der eine war der beste Turnlehrer der Schule und ich war natürlich sein Favorite, weil ich die ganzen Sachen schon konnte.
Ja, Artist, der kleine Artist, Rolf, der konnte alles.
Ja, ja, und ich wurde eigentlich nicht behelligt, in gar keiner Form. Aber später, als es eng wurde, als die blauen Briefe von der Gestapo kamen, lebte die Familie natürlich in Angst und Schrecken. Meine Mutter führte damals nebenbei ein kleines Zigarrengeschäft und das fiel dem 9. November 1938 zum Opfer.
Und Ihre Mutter ist durch Zufall dem letzten Transport in das Konzentrationslager Theresienstadt entgangen?
Ja, durch eine private Freundschaft mit einer Familie mit dem Namen Kühnen, EN noch hinten dran. Und die Tochter dieser Familie war mit einem hohen Gestapo-Offizier befreundet. Und der hat es möglich gemacht. Der Brief war schon da, dass sie sich dann und dann in Schule X stellen sollte und dann mit dem Transport nach Theresienstadt gefahren wäre. Er hat diesen Brief zerrissen, hat aber gesagt, also Herr Kühn braucht gar nicht wiederzukommen. Mein Vater hat ja mit ihm gesprochen, er wurde auch empfangen von ihm. Und in seinem Beisein hat er diesen Brief zerrissen. Er sagt, ich kann dann nichts mehr für Sie tun, wenn der nächste Brief kommt. Und er kommt bestimmt.
Und dann war aber Kriegsende.
Dann war Kriegsende dazwischen.
Das heißt, dieser Gestapo-Mann hat sich humaner Ihrem Vater und Ihrer Mutter gegenüber verhalten als fast sämtliche Geschwister Ihres Vaters, die nämlich alle wollten, dass er sich scheiden lässt von dieser Jüdin.
Ja, vollkommen richtig. Das hat er nie verstanden, nie verstehen wollen. Und das hat er ihnen sehr deutlich gezeigt, dass er mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben wollte.
Jetzt machen wir einen Sprung. Wir haben ja schon gesprochen, wie Sie als ganz junger Mensch, 16, 17, beim Mitteldeutschen Rundfunk im Orchester gespielt haben. Aber dann sind Sie zu dem legendären Sender schlechthin gekommen, in dessen alten Sendergebäude wir beide jetzt hier sitzen, nämlich zum RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, gegründet von amerikanischen Presseoffizieren im Februar 1946. Und da kamen Sie dann 1950 hin. Wie kam das von Leipzig hier in den amerikanischen Sektor Berlin-Schöneberg?
Ein gewisser Eugen Henkel, ein sehr bekannter Saxophonist damals, der hörte mich und gab mir ein Engagement nach Timmendorf. Und von Timmendorf aus hatten wir ein Engagement nach Berlin in die damalige Femina. Und die machten mir an Ort und Stelle, dass das RIAS-Team, Werner Müller, Ernst Ferch und ein paar Mitarbeiter ein direktes Angebot, wann ich den anfangen könnte hier, wenn ich Lust hätte. Ich sage, morgen. Und ich bin am nächsten Morgen mit meinem Saxophon und meiner Klarinette hier angekommen und bin dann 6 Jahre geblieben. Und das war eine wichtige Zeit, gute Vorbereitung für New York.
Rolf Kühn, der Jazz-Klarinettist und Komponist im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Eben haben Sie schon angesprochen, mit knapp 26 Jahren sind Sie dann nach New York gegangen. Warum? Hat es Ihnen beim RIAS nicht mehr gefallen?
Doch, es hat mir immer gefallen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss noch eine Menge dazulernen. Und ich denke immer, da war New York natürlich die richtige Stadt. Die ganzen, sagen wir mal, die tollen Musiker, die in New York leben oder leben können, besser gesagt. Da muss man also gewaltige Qualitäten mitbringen, um überhaupt beschäftigt zu werden. Das fand ich reizvoll. Und ich bin ohne jegliche Verbindung dahin gefahren, auf blauen Dunst sozusagen.
1955.
56. Ja. und habe es keine Sekunde bereut. Habe alle die Leute kennengelernt und mit denen zusammengespielt, mit denen ich zusammenspielen wollte.
Nämlich?
Mit Goodman, mit Tommy Dorsey, eigene Gruppen, Auftritte im berühmten Birdland, Carnegie Hall 1957 mit einer Tournee mit Count Basie, Billy Eckstein, Sarah Vaughan, Chet Baker, ein Riesenprogramm. Diese ganze Tournee, die dauerte 6 Wochen und nannte sich Birdland Stars of 57. Da sind wir mit 2 Greyhound-Bussen unterwegs gewesen, mit der kompletten Count Basie Band, Billy Eckstein mit 3 Schrankkoffer und Kleidung. Und wir waren also mit dieser Gruppe, die ich gerade aufgezählt habe, auf Tournee.
Aber das waren fast alle Schwarze, ne?
Fast alles Schwarze.
Und da kommt jetzt dieser 26-jährige weiße Deutsche da. Wie haben die auf sie reagiert?
Gut, nein, also Morris Levy, der Besitzer von Birdland, mochte mich aus irgendeinem Grunde. Und John Hamm, der Mentor und Schwager Benny Goodmans, den habe ich vorgespielt. Mit Friedrich Gulda am Klavier.
Dem berühmten Pianisten.
Ja.
Ja, den wir eher vom Beethoven sonst kennen.
Ja, aber wir haben hier in Berlin eine Menge zusammen gejammt. Und per Zufall habe ich ihn am Broadway gesprochen und treffen können. Ich sage, was machst du denn jetzt? Ich sage, ich gebe mein jährliches Konzert, mein Klavierabend, Beethoven-Klavierabend in der Carnegie Hall. Das mache ich jedes Jahr. Und was machst du hier? Ich sage, ja, ich bin hier auf blauen Dunst. Ja, da müssen wir was tun, sagt er. Und sagt er, kennst du John Hammond? Ich sage, ja, natürlich weiß ich, wer John Hammond ist. Er ist der Mentor und Schwager Goodmans und Impresario und Chef von der Columbia damals.
Columbia Records, große Plattenfirma.
Das war mit die interessanteste damals. Und willst du ihn kennenlernen? Ich so, natürlich würde ich ihn gerne kennenlernen. Er sagt, das mache ich, ein Freund von mir, sagt er. Und dann haben wir ein Studio gemietet, Fritz hat Klavier gespielt und John Hamm saß in der Entfernung, wie wir jetzt gerade hier sitzen.
Also einen knappen Meter entfernt. Und dann haben Sie aber mit Benny Goodman auch gespielt.
Ja, ja. Aber ich glaube, John Hamm hatte ganz andere Pläne mit mir. Also ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war Schweigen in der Familie Goodman-Hamm angesagt. Die haben also, so was ich gehört habe, lange nicht zusammen gesprochen. Und er wollte ihn wahrscheinlich einen jüngeren Klarinettisten so ein bisschen entgegensetzen. Das Gefühl hatte.
Sie als Konkurrenz zu Benny Goodman aufbauen.
Ja, das könnte sein.
Ja.
Ich war mit dem Mann, mit dem John Hamm, 14 Tage jede Nacht in anderen Clubs und haben uns Musiker, die für mich passen könnten, ob sie mir gefielen, das haben wir gemeinsam ausgesucht damals.
Und warum ist dann nicht dazu gekommen, dass Sie dann der Konkurrent von Benny Goodman?
Gute Frage. Wunderbare Frage. Also, er wollte natürlich einen zweiten Benny Goodman haben. Aber mich interessierte vielmehr Goodman immer Grundlage bis heute. Aber es gab natürlich Buddy DeFranco, der die neue Stilart Bebop nämlich, also auf die Klarinette übertragen konnte als Einziger. Und das war der Mann, der mich wirklich interessierte. Ich habe dann auch also für John 2 Platten gemacht und das war ihm offensichtlich nicht Goodman genug. Es war moderner als Goodman und dann haben wir uns irgendwie freundschaftlich getrennt.
Wie kam es nun dazu, dass Sie dann mit Benny Goodman auf derselben Bühne gespielt haben?
Das Treffen mit ihm entstand durch einen Fotografen, der bei einem dieser Konzerte anwesend war, ich glaube in Carnegie Hall, und er fragte mich nach dem Konzert, hat dich Benny schon mal gehört? Ich sage, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Das könnte ich aber organisieren, es war ein ganz enger Freund Goodmans. Und nach 3 Tagen bekam ich einen Anruf, ob ich zum Probespiel in die Fisher Hall kommen könnte. Es war ein Platz gegenüber der alten Carnegie Hall, an 57th Street. Und da bin ich hingegangen und er hat eine Band gehabt, eine Big Band. Und er spielte selbst auch seine Soli und beim dritten Mal durchspielen zeigte er auf mich und wollte gern hören, wie ich das mache. Und als ich dann spielte, sah ich aus den Augenwinkeln, dass er ein feines Lächeln aufsetzte und dann bin ich 2 Jahre bei ihm geblieben, nach diesem Vorspiel.
Jetzt müssen wir über Katharina Valente natürlich auch noch reden, was vorhin angekündigt war. Denn ja. Katharina Valente gehörte auch zu den Berühmtheiten, mit denen Sie in New York zu tun hatten. Was lief da ab?
Also zunächst lernte ich sie hier in Verbindung mit dem Rias Orchester gut kennen und waren sehr befreundet mit ihrem Bruder, mit ihrem Mann. Und der Bruder spielte Klarinette auch, übrigens rückblickend sehr gut, Silvio Francesco. Obwohl er deutsche Schlager gesungen hat, wie sie auch hier in Deutschland. Aber wie sich herausstellte, hatte sie ja wirklich das internationale Format und hat in jeder großen Show, ob das Dean Martin, Frank Sinatra, so trat sie auf. Aber jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als ich nach New York ging, 1956, kam sie auch ein paar Monate später nach und hatte ein Engagement im Hotel Pierre an der Fifth Avenue. Wir waren zum Kaffeetrinken verabredet und plötzlich sagte sie, das könnten wir doch eigentlich zusammen machen, das Engagement im Hotel Pierre. Ich so, wenn du das möchtest, sehr gern natürlich. Und ich habe dann die Band übernommen und habe mit ihr dann Duette gespielt. Sie hat Gitarre gespielt, gesungen und ich habe Klarinette gespielt.
Sie hatten dann aber auch noch einen Job, um sich durchzubringen. Und da muss jetzt die Anekdote bitte erzählt werden. Wir kommen jetzt zu Rolf Kühn und wem? Marilyn Monroe.
Ach, ja, Marilyn Monroe. Ja, also es ging alles fabelhaft bis zu dem Zeitpunkt. Das Arrangement war vorbei, die Birdland Stars war vorbei. Und dann kam ein Sommer und der Sommer in New York bei 30.000 Musikern, es sind 20.000 fast immer ohne Arbeit. Die müssen irgendwelche Jobs machen. Also es riss ab eigentlich die Beschäftigung. Ich wusste, es ist vorübergehend, aber ich musste ja Geld verdienen und nahm einen Job an in einem sehr eleganten Schuhgeschäft für Damen. Was ich nicht wusste, es gibt ja in Amerika die ganzen Zwischengrößen A, AA, AAA und B und C und was weiß ich alles. Jedenfalls, irgendeinen Abend muss Marilyn Monroe mit ihrem Mann an diesem Geschäft vorbeigegangen sein. Sie ließ anrufen am nächsten Tag, ob sie ein paar Modelle probieren könnte. Und der Einzige, der das nun hinbringen konnte, das war ich, leider. Und sie lebte, und das war das Schlimme an der Geschichte, John Hammond, also mein damaliger immer noch Mentor, lebte im gleichen Haus, wo Arthur Miller.
Der berühmte Schriftsteller.
Ja, und sie lebten. Also jetzt sah ich mich mit 20 Schuhen bepackt, in der Halle da ankommen.
Also und New Yorker, John Hamm,
Nobel. Also angenommen, John Hamm käme gerade aus dem Fahrstuhl, das wäre eine Katastrophe geworden. Aber er kam nicht. So habe ich, also ich habe die Schuhe nach oben gebracht, habe sie 20 Meter entfernt auf ein Trainingsfahrrad gesehen. Das war meine erste Liaison mit Marilyn Monroe.
Rolf Kühn, warum sind Sie damals nach 6 Jahren von Amerika wieder nach Deutschland zurück?
Ganz einfach, Deutschland oder ganz Europa, besser gesagt, was die Jazz-Szene angeht, hat sich im Laufe der Jahre so toll eigenständig entwickelt, dass ich es reizvoller fand, hier in Europa wieder zu arbeiten.
Sie hatten auch Ihren ganz eigenen Stil entdeckt? Ihren Rolf Kühn-Stil?
Ich denke, das ist, ja. Also wir reden von Wiedererkennungswert. Ich glaube, der Ton als solcher, die Phrasierung, zum Beispiel wenn man Balladen spielt, gehe ich sehr auf den Text. Mich interessiert die Phrasierung, wie ein Sänger es rasieren würde, zum Beispiel Nat King Cole, aber wir reden von einer Klasse Sänger, die ganz oben ist.
Also Sie singen mit der Klarinette?
Kann man so nennen.
Mit Ihrem jüngeren Bruder Joachim, 14 Jahre jünger ist er als Sie,
14 Jahre,
bilden ja. Sie ja seit Jahrzehnten auch ein Duo bis heute.
Ja.
Wie singt er?
Ich glaube, er fühlt natürlich jetzt mehr als Instrumentalist. Das bedeutet auch nicht, dass ich nur auf Sänger höre, wie sie phrasieren. Aber ich glaube, es haben viele Leute von Sängern die Phrasierung übernommen, Instrumentalisten.
Also Ihr Bruder ist Pianist. Also
ja.
So wie Sie sagen, Sie singen mit der Klarinette. Singt er da auch mit seinem Klavier?
Ja, er singt oft mit. Das stimmt, ja. Ich habe also eigentlich nie drauf, weil wir so eng zusammen, also ich habe es gehört mit dazu sozusagen.
Sie haben Ihr Geld auch eine ganze Weile verdient mit Aufträgen für Rundfunkorchester, abgesehen davon, dass Sie mal 6 Jahre lang das NDR-Rundfunkorchester geleitet haben. Aber Sie haben auch für Film und Fernsehen
ja.
Musiken gemacht.
Sehr viel.
Das Gelbe Haus am Pinnersberg. Was war das jetzt? Das Gelbe Haus am Pinnersberg von 1970. Rolf Kühn, was war das?
Das war mein allererster Film. Regie Alfred Vohrer, um Filmmusik schreiben zu können. Also man kann nicht zu irgendeinem Regisseur gehen und sagen, ich würde gerne den Film vertonen. Das funktioniert so nicht. Also ich hatte einen Verlag in Hamburg, die das für mich geregelt haben. Der Schacht Musikverlag, also der Schacht rief in München an bei der Roxy Film. Die waren gerade in Vorbereitung für das Gelbe Haus am Pinnersberg. Eine Komödie.
Eine Sexkomödie.
Man könnte es so nennen, ja. Gut, okay. Und der Schacht sagte zum Produzenten, ich habe den Komponisten für den nächsten Film. Offensichtlich hatte ich gefragt, wie heißt der denn? Hat er also nie von mir gehört. Aber ich hatte den Job und ich fand es also interessant und schön und toll.
Aber was ist jetzt das, wie unterscheidet sich das, Filmmusik zu machen von all dem anderen, wovon Sie jetzt geredet haben? Also was ist da Filmmusik?
Also aus Filmmusik, was man natürlich genauso erlernen muss wie alles andere auch, es ist so, man muss sich dem Film unterordnen. Dramaturgisch gesehen, sagen wir mal, man muss unterscheiden zwischen einer großen Melodie, die in der heutigen Zeit gar nicht mehr praktiziert wird, wie zum Beispiel die Titelmelodie »Vom Winde verweht« von Max Steiner. Nicht? Also das ist, heute hat Seltenheitswert. Heute geht man auf Effekte, Elektronik.
Ja, wenn Sie jetzt mal sagen müssen, Ihre Filmmusik von 1970, wie unterscheidet die sich nach Ihrer Wahrnehmung von Filmmusiken aus dem Jahre 2018?
Gewaltig. Damals war es noch nicht so ausgeprägt, dass man jetzt mit der Technik die Effekte verstärkt oder wenn sich zwei Männer schlagen in einem Film, die Schläge werden ja unterstützt von Elektronik, kaum merkbar, aber ohne dem wäre es der halbe Effekt, das gab es damals alles noch nicht. Heute würde ich anders schreiben.
Vor 10 Jahren haben Sie um sich herum noch einmal eine Combo geschart mit 3 jungen Leuten.
Ja.
Unit heißt da diese Combo mit 3 jungen Leuten, die Ihre Enkel sein könnten.
Ja.
Was machen Sie mit denen und wie läuft das ab?
Das läuft wunderbar seit 10 Jahren. Und wir haben uns gemeinsam wirklich, wir haben jetzt mal ein bisschen Rückschau gehalten mit den Jungs zusammen nach einem Konzert. Wir haben gerade die Hamburger Elbphilharmonie gespielt. Das sind hochtalentierte, motivierte Jungs, mit denen es immer wieder Freude macht, zu spielen. Wir haben noch eine ganze Menge gemeinsam vor.
Wenn Sie mal sich jetzt hineinversetzen, als Sie so alt waren, wie die jetzt sind, meinetwegen so 30, 35,
ja.
Gibt es da wirklich so fundamentale Unterschiede, so vom Charakteristikum des Jazzmusikers damals, Also sagen wir mal Rolf Kühn 1959 in New York und diesen jungen Leuten jetzt hier in Berlin 2018?
Gibt es keinen großen Unterschied. Ganz einfach, sie sind genau wie ich damals war, besessen. Und besessen ist das Stichwort.
Rolf Kühn, Sie werden nächstes Jahr am 29. September 90 Jahre alt. Und ja. Sie sagen gerne, ich habe noch nicht alles ausprobiert. Was wollen Sie denn unbedingt noch ausprobieren?
Alles, was mit der Klarinette zu tun hat, die Weiterentwicklung dieses Instruments, weil die Klarinette ist nicht mehr das Leading-Instrument, wie es früher war.
Im Jazz?
Ja, aber vielleicht kann man es wieder zum Leading-Instrument machen.
Rolf Kühn, Stefan Lambi, der Dokumentarfilmer, dreht jetzt einen Dokumentarfilm für Dreisat über Sie und Ihren Bruder,
ja,
der in Ihrem Geburtstagsjahr gesendet werden soll. Was wünschen Sie sich für Ihren Geburtstag noch?
Ich wünsche mir die gleiche Energie, wie sie jetzt da ist und keinerlei Einschränkungen. Man macht nur noch das, was man wirklich gern machen möchte und auch machen muss. Und die geliebte Klarinette wird hoffentlich eines Tages wieder die Leading Lady.
Was wird sie?
Die Leading, also die führende Frau.
Im Jazz.
Im Jazz, ja.